Thank you for coming and worshiping with us and bringing your friends from the Herzensberge, from the Harz Mountains. John hat auch einen Dienst unter Kurden und ich weiß gar nicht, ob Martin hier ist. Ist Martin da? Schön. Ja. Kann da einer von den Diakonen Martin Bescheid sagen, dass John gern mit ihm Zeit hätte im Nachhinein und hat einen Haufen Material für die Kurden. Und die Kurden sind gerade in den Nachrichten, oder? Habt ihr gesehen die Woche? Die Entscheidung, die die türkische Regierung trifft, gegenüber ja, auch unsere Brüder, ganz besonders die Kurden und Christen, da in der Grenze zwischen Türkei und Iran, im Norden Irans und im Südosten der Türkei. Das erste Lied, das wir gemeinsam gesungen haben mit John, das habe ich als kleiner Junge gesungen mit meinem Papa. Mein Papa hat auch Klavier gespielt, nicht ganz so gut wie Johns Tochter, aber er hat sich angestrengt und wir haben als Familie abends oft um Klavier stundenlang zusammengestanden und haben einfach gesungen und das war eine der Lieder, die wir gesungen haben. O profundo amor de Cristo, vas tu inmerecido don. Und so so ich kann ja auch gehen. Oh, the deep, deep love of Jesus. Oh, profundo amor de Cristo. Ja. Und irgendwo habe ich empfunden, das verbindet. Vielleicht ich persönlich, weil ich da ja, erinnert wurde an meine Kindheit. Und wir haben, wie in der Einleitung gesagt, diese Woche über die Tatsache nachgedacht. In 1. Korinther und Kapitel 12 über die Tatsache, dass wir das Leib Christi sind. Viele Glieder, aber ein Leib. Und das führt alles hin zu Christus. Und das habe ich bei John empfunden. Er hat Jesus lieb. Er bekennt das im Gesang. Und das verbindet mich mit ihm, dass er Jesus liebt. Die Gaben führen zum Leib. Und bei den einen ist es geprägter als bei den anderen. Gott gibt jeden entsprechend der Maß seines Glaubens, Gottvertrauens. Gott kann nicht einfach so geben. Ne? Wer weiß, was wir denn damit machen, oder? Es gibt Leute, die damit ein Geschäft machen. Gott gibt nach dem Maß unsere persönliche Hingabe an seine Person. Er vertraut uns etwas an und es soll nicht missbraucht werden, soll gebraucht werden zu seiner Ehre. Und das spürt man. Und das ist für mich das Wesentliche im Ganzen. Nicht wie sehr charismatisch wir sind, im säkularen Sinn auch unserer Professionalität. Nein. Das ist zwar gut, das ist aber nicht alles. Das ist die Gesinnung meines Herzens. Und da sind wir auch mit Saul. Saul war nicht ein Mann nach Gottes Herzen. Er war der König, den das Volk Israel haben wollte. Gib uns ein König, wie die Heiden es haben, weil wir ja so sein wollen wie die Heiden. Wir wollen nicht ständig in diese Konfrontation leben mit der Welt. Wir möchten relaxen können und einfach so sein wie alle anderen und mit dem Strom schwimmen, dass andere anders zu sein, so wie Jesus zu sein, heißt verworfen, abgelehnt und sogar vielleicht gehasst werden. Und das ist zu anstrengend. Wir wollen so sein wie die Heiden. Gib uns ein König wie die Heiden sie haben. Und mit dem König kommt natürlich sein Charakter, sein Wesen, seine Erkenntnisse. Das geht auf dem Volk über und das werden wir heute sehen. Wie Saul nicht nur sein eigenes Leben in seine Selbstsucht und Eigensinnigkeit und Rebellion gegenüber Gott, sein eigenes Leben dahin werft, sondern mit ihm wird ein Volk ins Elend gerissen, fürchterlich. Und deswegen sagt Paulus, betet für uns, für sich und die Aposteln, diejenigen, die in Verantwortung standen, denn die Verantwortung ist groß. Paulus wollte nicht da landen, wo Saul war. Er wollte nicht glauben, dass es um seine Person geht. Petrus war es genauso. Kaum hat er geheilt, da fing das Volk ihn an zu beten wie ein König. Und Petrus sagt, mach das bloß nicht. Wir sind ganz normale Menschen, wie ihr es seid. Mach das nicht. Ist es nicht wie in der Welt, diese ganze Anbetung? Sehen wir doch jeden Tag, ne? Entweder werden Menschen, weil sie gehasst werden, niedergerissen oder sie werden emporgehoben und angebetet wie Götter. Wenn ich das in den Leben von reifen Menschen, Männern und Frauen, da denke ich, was ist denn das? Was ist denn das? Und diese Welt ist voller Humanismus. Und Humanismus ist eine Religion. Das ist nicht eine politische, soziale Sicht. Humanismus ist Religion. Im Humanismus wird der Humus, der Mensch, the human being, el humano, die Person, angebetet. Eigentlich befreit werden wir. Erleuchtung bekommen wir, wenn wir uns von uns selbst als Menschen wegwenden und die Augen auftun und ihm anschauen, unsere Augen aufheben zu ihm und ihm alleine. Und solche Führer brauchen wir doch heute, oder? Ich freue mich an Angie, ne? An Angela, oder? Wie heißt sie? Merkel. Muss ich mir merken, dass sie Angela heißt? Ich sehe da etwas. Da ist etwas abgefärbt. Papa ja Pfarrer gewesen. Ich sage nicht, Angie ist gläubig. Ich weiß das gar nicht. So nah kann ich hier nie kommen, dass ich das jemals wissen werde. Ich weiß es von euch. Wir leben zusammen. Wir wissen, dass wir glauben. Wir wissen, wem wir vertrauen. Aber ob das nun Eva Herrmann ist oder Angie Merkel, das weiß ich nicht, aber ich höre das, was sie sagen. Wisst ihr, und sogar das, was sie sagen, unsere Frauen heute in diesem Land, das, was sie sagen, ich weiß gar nicht, ich sehe ihre Taten nicht. Aber das, was sie sagen, gefällt mir. Dass sie wenigstens Gottesfurcht haben. Dass Eva Gottes Ordnung sieht. Und ich sage euch, Eva wird ganz bewusst verfolgt, wie heißt das, tyrannisiert, niedergerissen. Warum? Ich kenne sie nicht. Ich weiß nur, dass sie in die Bibel liest und betet mit ihren Freunden, Freunde, Ehemann, Kinder und Nachbarn, in der Bibel liest und sich zum Glauben bekennt. Mehr weiß ich nicht. Und das, was sie sagt, macht mehr Sinn als 20 Mitglieder irgendeiner andere soziale Partei. Ich will ja nicht politisch werden, bin ich überhaupt nicht. Noch nie gewählt in mein ganzes Leben. Aber, Mann, da sind wenigstens Frauen da, die bereit sind, ausgelacht, unter Druck, einfach fertig gemacht. Weil sie das sagen, was sie glauben, sei die Wahrheit. Da ist etwas Charakter da. Die Bibel sagt uns, zu Ende der Zeit wird es so sein, dass die Menschen überhaupt keinen Charakter mehr haben werden. Dein Glaube mir da. Und wenn ich nicht käme oder wenn ich komme, werde ich überhaupt Glaube. Glaube macht doch meinen Charakter aus. Ich war früher, als ich nicht glaubte, eine lebendige Beziehung zu Jesus hatte, charakterlos. Ein Waschlappen. Nichts da. Kennt ihr diese Masse, womit die Kinder spielen? Haben sie früher eine Passerelle verkauft. Dieses glitschige, schleimig. Das war ich, schleimig. Ich habe überall angepasst. Lauwarm und formlos. Das bin ich immer noch äußerlich. Aber innerlich ist da etwas gewachsen in mir. Ich weiß, was ich glaube. Und ich stelle mich meinen Glauben. Und das fehlte Saul. Jonathan war so einer, der Charakter hatte und es drauf ankommt. Und sein bester Freund war wer? David. Sie waren so miteinander verbunden in eine gesunde, reine Beziehung, dass die Welt sagt, dass sie Schwuchteln waren. Waren sie gar nicht. Es waren beide Männer Gottes, echte Männer Gottes. Sogar David war da zu echt, gerade in diesem Bereich war er zu echt, oder? Was hat er alles mit Frauen getrieben, dieser David? Schreckliche Dinge. Das war ein Kerl. Glaubt ja nicht diese Lügen. Aber sie waren einander so nah. Eins im Herzen. Wie wir lesen, Urchristengemeinde, ein Herz und eine Seele. Das war David und Jason und Jonathan. Und die Welt hat es gesehen und falsch verstanden. Die haben gedacht, also wenn sie sich so verstehen und so lieb haben, dann mussten sie schwul sein. Jetzt zum Text. Das war die Einleitung. Das Volk will gar nicht mit Gott gehen und Gott hat sich in seine Kraft, außer natürliche Kraft, er hat es Hagelsteine regnen lassen, er hat die Felder platt gemacht, ihr wolltet sie wachrütteln, ihr habt mich verletzt, nicht nur Samuel, sondern ihr habt eure Beziehung zu mir betrübt. Ich will doch euer König sein. Was wollt ihr mit Saul? Ich bin doch bei euch gewesen, vom Anfang an, von der Schöpfung, Volk Israel, ich habe euch herausgeholt aus Ägypten, ich habe euch durch das Rote Meer hindurchgeführt, ich habe euch 40 Jahre in der Wüste geführt, ich bin in euch treu geblieben und jetzt wollt ihr mich verwerfen und sagen, ihr wollt nicht mehr als König, ihr wollt ein König, das System der Welt jetzt nun haben. Und Samuel ist so betrübt in seine Seele, das werden wir auch heute lesen. So traurig. Innerlich hat er geweint, es hat ihn gequält. Gott hat gesagt, Samu, mach dir keine Sorgen. Die verwerfen nicht nur dich, sondern, ich möchte das nicht. Gott verwerfen. Er hat mich so geliebt. Oh, ich bitte oft. Um Gnade, Herr, schenk Gnade. Eins will ich nicht. Dich verwerfen. Dich verleugnen. Petrus, das hat sein Leben verändert. Er hat geglaubt, ich werde Jesus nie verleugnen. Ich sterbe für dich. Da kommt ein kleines Mädchen, sagt, Onkel, ich hab dich gesehen mit dir. Jesus, seht ihr? Unberechenbar sind wir, du und ich. Wir wissen. Und Jesus hängt da ein paar Tage später und sagt, vergib den Petrus, er weiß gar nicht, was er da geplappert hat. Sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihn. Sie haben sich überschätzt. Sie sind so blind und verloren und verwirrt, dass sie sich nicht einmal selber einschätzen können. Wir sagen doch immer, ich weiß doch, wer ich bin und ich weiß doch, was ich kann. Ich sage dir, du weißt das nicht. Gerade zum Bösen hin weißt du nicht, wozu du eigentlich in der Lage bist. Das musste Gott mir zeigen. Und ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich glaube, sowas würde ich nie tun. Und in meine Gedanken richte ich meinen Bruder und meine Schwester, weil ich denke, sowas wie die getan hat, das würde ich nie tun. Das ist das Anfang von Ende. Da überhebst du dich, wie Saul sich überhebt hat, über Gott und das ganze Volk. Das ist gefährlich. Das ist Stolz. Und wenn du stolz bist, bist du schon unterwegs zum Boden. Du meinst, du stehst. Du meinst, das ist deine Meinung. Wer meint, er stehe, passe auf, dass er nicht fällt. Das ist eine falsche Meinung. Das ist die Meinung, die man sich bildet durch die Bildzeitung. Das Volk ist widerspenstig. Lass uns doch mal lesen. Jesaja 63. Die Propheten sprechen alle von Israel und sie sagen alle dasselbe. Warum? Weil das Volk sich nicht verändert. Die Juden sind ihm so. Sie sind schon immer so gewesen, diese Juden. Da hat sich nichts verändert. Ich bin immer derselbe gewesen. Die Verhaltensweise, die das jüdische Volk hat, die habe ich. Weißt du warum? Wir haben sie von Adam und Eva bekommen. Adam ist dein Papa und Eva ist deine Mutter. Wir sind Brüder. Und zwar nicht nur in Christus, sondern im Fleisch. Das sind deine und meine Vorväter. Und weil sie unsere Väter sind, haben wir dieselben Macken und Eigenschaften. Der eine kann das besser zudecken als der andere. Aber wir sind genau gleich in unsere Schwächen. So wie das Volk Israel. Und wenn Gott wiederholen muss und Eva immer wieder dasselbe sagen muss, durch die Propheten zum Volk, ist, weil die Macken dieselben sind. Da ist nichts Neues. Die ganzen Perversionen, die heute offen ausgelebt werden, wozu Menschen sich in Anführungsstriche stolz bekennen zu ihren Macken und sind stolz drauf, die haben die Völker in geheim getan, schon 6000 Jahre. Da hat sich nichts geändert. In Rom war das nicht anders als heute in Hannover oder in Rom oder in New York oder diese Großstädte, die sind alle identisch, oder? Diejenigen, die reisen. Identisch. Wenn wir zusammenkommen, bauen wir alle dieselbe Scheiße. Jesaja 63, Vers 7. Ich will der Gnade des Herrn gedenken und der Ruhmstätten des Herrn in allem, mittendrin in unsere Not, mittendrin in der Not, sagt der Prophet, ich will der Gnade des Herrn gedenken. Oh, ich werde nachts wach und denke, Herr, bist du gnädig und barmherzig. Wie wunderbar, wie geduldig, wie voller Vergebung bist du, Herr. Und es macht mein Herz weich. Im Danken, im Loben, in der Anbetung wird mein Herz weich. Ich will der Gnade des Herrn gedenken und der Ruhmstätte des Herrn in allem, was uns der Herr getan hat. Das konnte Israel nicht. Wir wollen einen König. Habt ihr vergessen, was ich für euch getan habe? Was uns der Herr getan hat? Und der großen Güte an dem Haus Israel, die er ihnen erwiesen hat nach seiner Barmherzigkeit und großen Gnade, ist es immer nach seiner Barmherzigkeit und nach seiner Gnade. Gott sei Dank ist es nicht meine Gnade und meine oder deine Barmherzigkeit. Gott sei Dank. Sonst wäre die ganze Welt ein schwarzes, plattes Planet. Ohne Leben, wenn es nach deiner Gnade oder deiner Barmherzigkeit geht. Bitte entschuldigt, ich bin sehr persönlich. Denn er sprach, sie sind ja mein Volk, Söhne. mit Gott versöhnt, erzeugt ein Mensch in dir, einen neuen Menschen, vom Neuen geboren. Nikodemus, es sei, du bist nicht vom Neuen geboren, kommst du nicht in den Himmel. Du kannst noch zu glauben. Jakobus schreibt und sagt, du kannst glauben, ist ja schön, Bruder, sogar Bruder, derselbe Glauben, sogar der Teufel glaubt. Die Bibel lehrt, im Himmel kommst du, ist, wenn du vom Neuen geboren bist. Versöhnt mit Gott, Gottes Sohn und Tochter geworden. Denn er sprach, sie sind ja mein Volk, meine Kinder sind das. Wie soll ich sie in Stich lassen? Die nicht falsch sind, darum ward er ihr Heiland. Warum sind sie nicht falsch? Das, was Gott zeugt, ist heilig. Da gibt es etwas in dir, was heilig und rein ist. Und das hat Gott gezeugt. Das muss wachsen. Paulus schreibt und sagt, the saints. Und meine Brüder aus Amerika schreiben immer ganz fromm, ich bin gar nicht fromm, und grüß die Heiligen, wie Paulus immer schreibt. Und ich schreibe zurück und sage, Bill, wenn ich sie finde, dann grüße ich sie. Du bist heilig. Du bist durch Christus geheiligt und er hat einen heiligen Samen in dir hineingelegt. Und ich habe gesehen in den Leben von Brüdern und Schwestern, hier in Deutschland, in England, in Amerika, in Indien, in allen Ländern, in Südamerika, wie etwas durchbricht, das schön und rein und göttlich ist. Umgestaltet werden in dem Ebenbild Christi. Das tut er. Wodurch? Durch dem, dass du dich anstrengst? Vergiss es. Durch dem, dass er zeugt. Und wenn eine Frau nun mit ihrem Mann geschlafen hat und der Mann zeugt da drin, da kann die sich wie wehren, wie Hände und Füße, da entsteht Leben. 9 Monate lang im Geheim und dann boom, kommt das ins Licht, das, was Gott getan hat. Ha? Ein wunderbarer, kleiner oder kleine, rotes Würmchen, glatt und schmierig, wie wir so alle sind, wenn wir geboren werden. Ob man nun aus Afrika kommt oder aus Deutschland, bei der Geburt sind wir gleich. Ihr müsst mal hin, lasst euch doch das mal zeigen. Wenn die Licht kommt, wenn das Licht kommt, dann verändert sich die Hautfarbe. Aber bei der Geburt sind wir alle gleich. Mann, ist gleich Feierabend und ihr habt noch gar nicht angefangen. Ist ja, ne? Denn er sprach, sie sind ja mein Volk, Söhne, die nicht falsch sind. Darum ward er ihr Heiland. In aller ihrer Not, nicht ein Engel und nicht ein Bote, sondern sein Angesicht half ihnen. Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarme mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und trug sie allerzeit von alters her. Aber sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Wir haben gesehen, Widerspenstigkeit, und wenn wir dazu kommen, werden wir das heute auch noch mal lesen, ist das Schlimmste. Rebellion gegen Gott, Ungehorsam, die schlimmste Sünde, die es überhaupt gibt. Wisst ihr warum? Weil alles andere daraus entsteht. Das ist die Wurzel. Das ist dieser kleine Wurzelfrümpf in dir. Widerspenstigkeit. Und ist nicht einer hier heute Morgen, mit Vorbehalt unsere Gäste, die nicht rebellisch sind, die nicht widerspenstig sind. Mann, Mutter, guck dir doch mal dein Kind an. Unsere süße kleine Kinder machen ständig Teufelstänze. Was ist denn da drin? Sie sind nicht nur meine Kinder, wenn sie lieb sind und gehorsam sind. Sie sind es auch, wenn sie frech sind und widerspenstig. Wo kommt das denn her? Wer hat denn diese Kinder gezeugt, bitteschön? Wessen DNA haben sie? Adam und Evas, die waren schuld.
1. Samuel, Kapitel 14. Nächste Woche und übernächste Woche und übernächste Woche ist der Jörg hier. Und Jörg kriegt die schönsten Kapitel. Vom Goliath. Das ist doch eine schöne Geschichte. Er freut sich jetzt schon. Betet für mich. Ich muss die ganze Woche jeden Tag 3 Stunden in der Bibelschule lehren. Und ich weiß gar nichts und muss lehren. Es wird alles Lehre sein. Leer. Ich komme aus Lehrte. Saul sitzt da. Das Volk um ihm herum. Die haben Angst vor den Philistern. Saul hat sich versündigt gegen Gott. Ungehorsam war er und das ganze Volk. Und die haben Angst. Angst ist immer die Folge von Sünde. Immer der Folge von Sünde. Wer keine Sünde hat, wer gereinigt ist, wer unter den Schutz Gottes steht, wer unter das Blut Jesu Christi ist, braucht keine Angst zu haben. Du brauchst keine Angst zu haben. Hier hat das Volk das aber nicht begriffen. Saul hat gesündigt, das Volk hat sich versündigt. Das, was Saul da treibt, ist schlimm. Das, was eigentlich tief in ihm innen drin ist, kommt jetzt an der Oberfläche. Sogar gegenüber seinem eigenen Sohn, das werden wir gleich sehen. Aber die sitzen darum, die haben sich, der Saul, der König, sitzt unter einem Granatenäpfelbaum. Granatapfelbaum. Warum lacht ihr? Es steht doch hier. Granaten. Aha, Handgranatenbaum. Diese Bäume, die es in Irak und Iran gibt, meint er. Er hängt durch. Der Mann ist König und sitzt unterm, sagen wir einfach Apfelbaum, okay? Ist doch interessant, ne? Kein Ziel. Empfindet nicht für sein Volk. Sein Volk hat sich verkrochen in den Höhlen. Die verstecken sich. Das interessiert diesen Kerl überhaupt nicht. Gar nicht. Er sitzt unter dem Baum und genießt das Leben. Während sein Volk sich in der Hose macht, in den Felsen und Klüften und Löcher der Berge, steht im Text, könnt ihr alles nachlesen. Das Volk ist unbewaffnet. Die Philister sind die einzigen, die die Waffen, und das lesen wir Ende von 13. Waffenschmiede, die Waffen schmieden können, beziehungsweise die Schwerter und Pflüge schärfen können. Und die Israeliten, das müsst ihr mal reintun, ihr König Saul, begreifst du nicht, was hier abgeht? Dein Volk muss zum Feind und ihre Waffen zu schärfen. Ihre Pflüge. Ohne den Feind gibt nichts zu essen. Und ohne den Feind kannst du dich gar nicht, verteidigen. Steht hier geschrieben. Vers 19. Es war aber kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden. Denn die Philister dachten, die Hebräer könnten sich Schwert und Spieß machen. Und ganz Israel musste hinabziehen zu den Philistern, wenn jemand einen Pflugschar, Hacke, Beil oder Sense zu schärfen hatte. Das Schärfen aber geschah ein 2/3 Lot, Silber, bei Pflugscharen, Haken, Gabeln, Beilen und den Stacheln gerade zu machen. Als nun der Tag des Kampfes kam, heftig war, wurde kein Schwert noch Spieß gefunden. In der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan nur eins, Saul hatte eins und Jonathan, ja, Saul sorgt ja für sich, ne? Dass der Volk kein Schwert hat.
Bitte jetzt neutestamentlich, okay? Schwert? Saul hatte sein Schwert, aber das Volk wusste nichts vom Schwert. Schwert, was ist denn das? Waffe? Geistliche Waffen? Was redest du dafür? Ein Zeug. Saul benutzt sein nichts. Über Jonathan reden wir gleich. Das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn hatten Waffeln. Aber eine Wache der Philister zog heran gegen den engen Weg von Michmas. Das ist die Situation. Nun stelle ich mir das jetzt so vor als Einleitung zu Kapitel 14. Wir sind immer noch in der Einleitung, das sind jetzt 25 Minuten. Geht doch gut voran heute Morgen. Jonathan und allerdings auch sein Waffenträger oder wie heißt das auf Deutsch? Ja, Waffenträger, ne? Ja, sind zusammen und Jonathan wird wach und denkt über Gott nach und denkt, oh Herr, die Situation ist so schlimm hier bei uns. Mein Alter hat 600 Soldaten da und hat seine eigene Waffe, aber das Volk ist zerstreut in den Bergen und verstecken sich in Löcher. Und ich bin hier alleine und habe mein Schwert, aber sonst hat keiner was. Herr, könnte das sein, und das ist ein schöner Gedanke, liebe Schwester, lieber Bruder, um Krieger zu sein im geistlichen Sinn. Bitte versteht mich richtig. Wir sind nicht in diesem Sinn Fundamentalisten. Die andere Wange. Steck dein Schwert ein. Christus mag keine Gewalt. Seine Waffe ist Liebe, Barmherzigkeit, Geduld, Vergebung. Gib deinen Feinden was zu essen, wenn sie hungrig sind. Speise sie, segne sie, segne die, die dich verfluchen. Das ist eine ganz andere Art des Fundamentalismus. Die verstehen uns hier nicht in dieser Welt. Die sollen doch zu unserer Gemeinde kommen und sehen, wie wir sie lieben, wie wir miteinander hier umgehen. Das ist hier Friede, Freude, Eierkuchen. Und keine Gewalt. Und er denkt über die Situation. Saul ist das egal. Der hat ja seine Äpfel. Aber Jonathan denkt, Herr, wenn nur ich, kannst du das mit mir? Wisst ihr, diese Gedanken habe ich gehabt vor Jahren, bevor ich nach Indien ging. Herr, wenn sonst keiner geht, dann gehe ich. Ich kann nichts, ich hab nichts, ich bin ein Heini, aber nehm doch ein Heini. Ein Heini ist doch besser als gar nichts. Und da du so groß und herrlich bist, kannst du doch sogar mich gebrauchen. Geschwister, das ist es. Wenn du da bist, dann will Gott dich gebrauchen. Dann will Gott das tun mit dir, was er durch Jonathan getan hat. Und du fühlst dich so ohnmächtig, so allein, so nutzlos. Und deine besten Freunde lachen. Du willst nach Indien? Du willst in Indien die Hungrigen speisen? Du bist nicht dicht im Kopf. Unmöglich. Vergiss es. Bleib zu Hause. Gib auf. Genieße das Leben. Setz dich hin mit Saul unterm Apfelbaum. Aber Jonathan denkt dabei, und er sagt in Vers 6, ich muss Sprünge machen hier. Und Jonathan sprach zu seinen Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Seht ihr? Das Gefäß ist egal. Es kann ein Gefäß aus Silber sein. Es kann ein Gefäß aus Glas sein. Es kann ein Gefäß aus Holz sein. Es kann ein Gefäß aus Ton sein. Wichtig, und wir sind doch alle aus Ton, oder? Aus Erde. Erde zu Erde, wird uns doch immer wieder gesagt. Ist nur ein Gefäß. Und muss ausgewaschen werden erst. Leer, geleert, ausgegossen. David schreibt über Jesus und sagt, er hat sein Leben für uns ausgegossen. Wir müssen gelehrt werden. Gelehrt? Leer werden. Vom Leer werden, nicht vom Lehren. Entleert. Besser, oder? Nein, schlechter. Und dann gereinigt werden, damit wir erfüllt werden mit seiner Kraft. Es kommt auf seine Kraft an und nicht aufs Gefäß. Ich sage euch, das Gefäß ist wurscht. Es muss nur leer sein und rein sein. Mutter Teresa hat das gesagt. Wisst ihr, Kinder, sie hat immer Kinder zu uns gesagt. Ich bin bei so vielen Seminaren mit Mutter Teresa gewesen. Oder bei Mutter Teresa. Wisst ihr, was Gott braucht? Gereinigte Gefäße. Wunderbar, oder? Ja, ist nicht nur fromm, das ist biblische Wahrheit. Gereinigt durch Jesus Blut. Menschen, die sich öffnen für den Geist Gottes, damit er, und das sagt uns David, das sagen uns die Propheten, nicht durch Macht oder Kraft, sondern durch mein Geist, geisterfüllte Gefäße, das braucht er. Und hier haben wir den Jonathan, ein Hirnverbrannter, der sich vorstellt, dass einfach er alleine mit seinem Waffelträger hier den Feind zunichte machen kann. Blödsinn, was du da im Kopf hast. Wo willst du hin, Schwester? Nach Indonesien? Als Studentin? Ha. Ich habe viele Geschichten gehört von Indonesien. Ja, brauchst du die Zeitung nur lesen, ne? Machen sie Mett draus. Wenn du aus Thüringen kommst, machen sie Thüringer Mett draus. Nee, ich gehe. Der Herr ist bei mir. Ach komm. Lass uns für die Schwester beten, die ist durchgedreht. Aber sie ist schon jahrelang da. Und sie schreibt uns, sie ist sehr gesegnet. Eine starke Frau. Sie hat keinen Mann. Sie ist jung und hübsch. Sie hat keinen Mann. Wisst ihr was? Sie sitzt nicht in der Gemeinde und sagt, Herr, warum hast du mir keinen Mann gegeben? Weißt du, so eine Frau, die möchte ich gar nicht haben. Das ist ein Teufelskreis. Na, ich bin viel zu alt. Hab ja schon eine Frau. Möchte nicht dieselben Fehler machen wie David, aber Katja, die würde ich auch nehmen. Da ist eine Süße. Da ist eine Bombe. Da ist Leben. Mit Katja kannst du was erleben. Und Jonathan ist auch so einer. Sein Papa ist Saul, also am Vater liegt es nicht. Es ist hier kein DNA, verstehst du? Weißt, hier ist was Neues passiert, ist der Heilige Geist hineingekommen und Jonathan ist anders als Papa. Der hat keine Angst und er ist selbstlos. Jetzt gehen wir die Sache an. Wofür? Ja, für meine Geschwister, die sich in der Hose machen, hier in den Felsen und in den Löchern, die sich verkrochen haben. Ich gehe und zeige ihnen, dass Gott durch wenig oder viel etwas tun kann. Und er geht heraus. Da antwortete, Vers 7, ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin. Mann, wenn wir das einander sagen könnten. Das Problem ist, wenn jemand mir sagen würde, tu das, was in deinem Herzen drin ist, tu das lieber nicht. Sag mir das nicht. Oder wie sieht's aus in deinem Herzen? Könnte ich denn einfach sagen, Bruder, Schwester, tu das, was in dein Herz ist. Da hätten wir hier eine Schlägerei gleich noch im Gottesdienst, oder? Jonathan hat ein reines Herz. Ja, da konnte, ne, der, sein Waffelträger, ne, der kannte ihn, der Waffelträger, weil Jonathan ja einen an der Waffe hatte. Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, sondern ihr erinnert euch besser, oder? Hoffentlich. Hoffentlich. Tu alles, was er wusste als sein Diener, mein Herr. Nicht Saul, aber den Sohn Sauls, Jonathan, den ich diene. Das ist doch schön, solche Knechte zu haben, die den dienen, die ein aufrichtiges und ehrliches Herz haben, oder? Der nabelt sich da richtig an den Richter und sagt, mach mal, ich gehe mit dir. Und Gott hat immer, er hat immer einen Jonathan und hat ihn einen Kumpel für den Jonathan. Immer. Gott lässt dich nicht allein. Wenn du eine Vision hast, wenn du von Gott träumst nachts und wärst wach und sagte, Jesus, und wenn ich mich zum Narr mache, wenn ich ein Idiot, als ein Idiot da stehe, ich tue es für dich, weil ich dich liebe. Ich möchte dir nachfolgen. Du bist für mich zum Narr geworden. Oder ist er nicht? Ist er nicht angespuckt und ausgelacht worden? Bekloppt war er, haben sie gedacht. So finster sind wir, ne? Dass wir das Licht und Weisheit nicht erkennen. Und dann legen sie ein Vlies. Naja, ist ja auch gut, oder? Gott ist da nicht beleidigt. Ich kenne das auch. Glaubensschritte. Ja, Herr, ich will es tun. Sag ich, 3 Tage später, als meine Frau mir dann sagt, nee, Peter, also bitte, komm wieder zurück auf den Boden. Ich will fasten und beten für dich. Also, du bist abgehoben hier. Na? Also, komm zurück zur Wirklichkeit. Dann kann man ein Vlies legen. Und hier legen sie ein Vlies. Guck mal. Jonathan sprach, wohlan, wir gehen zu den Männern hin über und zeigen uns ihnen. Die gehen zum Feind und sagen, huhu. Werden sie aber sagen, kommt zu uns herauf. Die sind unten und müssen herauf, der ist mal vor. Also ich bin Soldat gewesen, das würde ich nie machen. Die treten mir ins Gesicht, bevor ich überhaupt, ne, das Plateau erreicht habe. Werden sie aber sagen, komm zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. Dann hat sie der Herr in unsere Hände gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Hier legen sie ein Vlies. Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen. Also die Vereinbarung war, wenn wir das ganz gelesen haben, kommen, die sagen, wir kommen runter, dann hauen wir ab. Sagen sie aber zu uns, komm herauf, dann ist es ein Zeichen von Gott, dann gehen wir herauf. Das ist der schwere Weg. Okay? Wenn es eine Herausforderung ist, dann machen wir das. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinen Waffenträger zu und sprachen, kommt herauf zu uns. Da sind 2 Mann, ein Schwert, und bergauf. Und da oben stehen ein Haufen Philister. Das waren ja nicht gerade Asiaten, ne? So 1,40 Meter hoch, blass und dünn. Ne? Die Philister, Goliath, werden wir vom Lesen. 3,30 Meter. 3,30 Meter. 3,30 Meter. Und sein, alleine sein Armor, sein Kettenkittel da, ne, hat 50 Kilo gewogen. Sein Speer, nur der Kopf, hat 6 Kilo gewogen. Und das hat er dann noch auf eine Stange gehalten. Die steigen auf zu diesen Männern. Der kleine Jonathan, der abgehobene Spinner. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinen Waffenträger zum Sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Wir zeigen es euch. Kenne ich auch, oder? Von der Schule her. Komm her, Gringo, wir zeigen es dir. Da sprach Jonathan zu seinen Waffenträgern, steigt mir nach. Er sagt nicht, geh vor. Ich hätte gesagt, geh vor. Ich komme schon. Oder ich komme gleich. Ganz anders. Saul hätte gesagt, ich muss zur Toilette, ich komme gleich. Ich muss mich schön machen. Der Herr hat sie in die Hände Israels gegeben. Wer? Wir werden sie besiegen? Nein, der Herr hat gegeben. Der Herr hat genommen, gepriesen sei Namen des Herrn. Er ist Geber und er gibt und nimmt, wie er will. Lass uns doch nicht mit anderen uns andere zu Feinde machen, weil der Herr etwas gegeben oder genommen hat. Er ist der allmächtige Gott. Er gibt Gaben und nimmt Gaben. Er beschneidet. Er schenkt Tränen und Freude. Es kommt alles von Gott. Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und seinen Wachenträger ihm nach. Da fielen sie zu Boden vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. Also Jonathan hat solche Ausstrahlung, dass sie alle umkippen. Das kennen wir auch heute. Es gibt einen Benny Hinn, der macht das genauso. Der taucht auf und es kippen alle um. Er taucht auf und alleine die Gegenwart Gottes, wie bei Jesus vor der Kreuzung, oder? Die Kraft Gottes. Wo kommt denn diese Kraft? Durch Vertrauen in Gott. Nur das. Und Jonathan tut nichts, als wie ein Kind Gott vertrauen. Und kommt da oben auf und sein Bursche macht seine Sache und lässt die Kugeln rollen. So traf der erste Schlag, den Jonathan und seine Waffenträger taten. Ungefähr 20 Mann etwa auf einer halben Hufe Acker. Also die Bauern wissen, wie groß das ist. Die ein Joch Rinder pflügt. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Felde. Und das ganze Kriegsvolk, die Wache und die streifenden Roten, erschracken. Und die Erde erbebte, so geschah ein Gottesschrecken. Gott ist derjenige, der hier glaubt. Nicht durch Macht oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Gott hat hier den ganzen, nicht nur den Feind zu Boden geschlagen, sondern er hat den Boden beben lassen. Wer hatte dann Muffe? Die Israeliten. Wer hat jetzt Muffe? Die Situation hat sich verändert, weil ein junger Mann Gott vertraut. Das alles. Nichts anderes. Ein Mann vertraut Gott und zieht seinen Freund mit sich. Gott braucht nichts mehr. Lest doch die Geschichte Ruth. Wisst ihr, warum es eine Bibelgesellschaft heute gibt? Weil ein kleines Mädchen aus Wales eine Last hatte, dass andere Menschen eine Bibel bekommen. Deswegen gibt es heute die Bibelgesellschaft. Und sie hat, glaube ich, 3 Jahre gespart und sie ist zu Fuß Meilen, 30, 40 Meilen gegangen, um das Werk anzufangen, weil sie jeden Pfennig gespart hat. Doch ein ganz anderes Bewusstsein für Evangelisation, oder, Geschwister? Ganz anderes Bewusstsein. Gut. Die Geschichte geht weiter. Wir haben nur noch 3 Minuten. Und Saul sieht das alle. Die Feinde kippen und da gibt es 2, die machen da was los oben auf dem Berg. Der Feind flieht und Saul guckt vom unter seinen Apfelbaum und sieht, Mann, die Philister hauen ab. Wer ist denn das? Wer könnte das sein? Sagt er. Ja, das ist, ja. Lass uns mal gucken und zählen. Wer fehlt denn hier? Ne? Ah, Jonathan. Also er ist das. Sag ja, jetzt wo Jonathan gehandelt hat, jetzt ist er auch gestärkt und will den Feind auch jagen. Will aber sicher gehen, und hier haben wir den religiösen Menschen. Er glaubt jetzt intellektuell, aber er ruft einen Priester im Vers 19, und Saul sprach zu dem Priester, lass es sein. Er ruft den Priester, sagt, lasst uns mal Opfer bringen, dann ist keine Zeit da, und sagt, lass es sein. Er ruft die Männer auf, die kommen aus dem Felsen heraus, Vers 22, und als alle Männer von Israel, die sich auf den Gebirge Ephraim verkrochen hatten, hörten, da die Philister flohen, jagten sie hinter ihnen her im Kampf. So half der Herr Israel an diesen Tage, und der Kampf breitete sich aus bis Bet-Aven. Und als die Männer Israels in Bedrängnis kamen an jenem Tag, belegte Saul das Volk mit seinem Fluch und schwor. Saul redet nur dummes Zeug. Guck mal, das ist Krieg. Jetzt will er eine Fastenkette. Das ist Krieg. Es ist heiß und sie sollen den Feind jagen. Sagt religiös, total religiös, nach außen hin. Na? lasst uns fasten. Und die Soldaten dürften nicht essen. Verflucht sei jedermann, der etwas isst bis zum Abend. Man, weise wäre er im göttlichen Sinn, wenn er gesagt, lass uns schnell was essen. Ich habe ein paar von meinen Äpfel. Verflucht seid jedermann, der etwas isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feind, bis ich mich, ja jetzt ist er da, in der großen Klappe. Die laufen. Hinterherlaufen, das kann er gut. Wie viele Männer es bei den Frauen machen. Hinterherlaufen. Kämpfen kann er nicht. Aber wenn die Sache gelaufen ist, dann die Ehre für sich zu nehmen, und das ist tatsächlich, was hier abgeht. Er will die Ehre haben. Er will mit dabei sein, weil der Feind flieht. Der etwas ist bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden räche, da aß das ganze Volk nicht. Es waren aber Honigwaben auf dem Felde, und als das Volk hinkam zu dem Waben, siehe, da floss der Honig, aber niemand nahm davon etwas mit der Hand in seinen Mund, denn das Volk fürchtete den Schwur, nicht den König, aber den Schwur. Jonathan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit einem Schwur belegt hatte, und er streckte seinen Stab aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte die Spitze in den Honigshalm und führte seine Hand zum Munde, da strahlten seine Augen, Mann. Oder ausgelaucht, kennt ihr das? Keine Kraft. Und dann ein Snickers oder ein Mars. Nee, ist wirklich wahr, oder? Na, ich bin schon so ausgelaucht, wirklich, echt, gerade in der Hitze. Na, Schluck Wasser und war wieder gestärkt. Da hob einer aus dem Volk an und sprach, dein Vater hat das Volk mit einem Fluch belegt und geschworen, verflucht sei jedermann, der heute das etwas ist. So ist das Volk nun matt geworden. Bestätigt das, was wir sagen oder sehen. Da sprach Jonathan, mein Vater bringt das Land ins Unglück. Was? Weise, oder? Weise. Mein Vater bringt das Land im Unglück. Der ist fromm, religiös, aber er weiß nicht, wo es lang geht. Er redet nur Mist. Seht, wie strahlend sind meine Augen geworden, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Für wahr, hätte doch das Volk heute gegessen von der Beute seiner Feinde, die es gemacht hat, wäre dann die Niederlage der Philister viel größer geworden. Sie schlugen aber die Philister an jedem Tag von Michmas bis nach Ajalon, und das Volk wurde sehr matt. Also, wir müssen jetzt Schluss machen, das ist weit über die Zeit. Aber was geschieht eigentlich hier im Rest des Kapitels, damit unser Bruder nächsten Sonntag Kapitel 15 anfangen kann, ist, es kommt dann irgendwo Saul zu Ohren. Und er sagt, egal, und wenn es mein Sohn ist, da soll er getötet werden. Soll es so stolz und so eigensüchtig und so eigenmächtig, dass nicht einmal sein Sohn etwas wert ist? Da meint ihr nicht, sowas gibt es nicht. Doch, denkt an Herodes. Denkt an Jesus' Geburt. Den Königen war das völlig egal. Ihre Kinder oder die Kinder der Israeliten, die wurden einfach platt. Warum? Worum ging es, Herodes? Um Macht, oder? Seht ihr? Macht ist so gefährlich. Macht zerstört unser Leben. Mit Macht können wir Menschen nicht umgehen. Und aus diesem Grund soll Gott immer die Ehre bekommen. Jonathan wollte Gott die Ehre geben. Saul, sein Vater, hat ein ganz anderes Herz. Er war nicht vom Neuen geboren. Er war nicht ein Kind Gottes. Er war nicht inspiriert noch motiviert durch den Heiligen Geist. Saul war Fleisch und Jonathan war Geist. Und weil David auch, der da kommt, der nächste König, Geist war, haben die sich so gut verstanden. Die waren ein Herz und eine Seele. Und die Bibel lehrt uns, für dich und für mich, dass wenn wir das Wort Gottes studieren, inspiriert durch den Heiligen Geist, da werden wir ein Herz und eine Seele sein. Warum? Weil wir die Gesinnung Christi haben. Und Gesinnung ist mehr als Verstand. Gesinnung steuert dein Verstand und mein Verstand. Verstand haben wir alle. Es muss aber gesteuert werden. Es muss gelenkt werden. Von wem? von dem König, der einzige König. Ihm sollen wir vertrauen. Ihm sollen wir vom Herzen suchen. Und da werden wir erleben, zu Hause, in der Schule, bei den Schulkameraden, bei der Arbeit, werden wir das erleben, was Jonathan hier erlebt. Und werden nicht unser Leben verbringen mit Saul unter den Granatapfelbaum. Es ist deine Entscheidung. Was willst du? Willst du ein Kind Sauls sein? Da muss man gar nicht in der Welt sein. Es gibt so viele religiöse Menschen in Gemeinden, die haben das hier oben alles richtig, dogmatisch. They're right, sagen wir auf Englisch. Die sind richtig. They are dead right, heißt das auf Englisch. Das heißt, die sind richtig und zwar genau, sagen wir, tot richtig. Es ist kein Leben da. Gar nichts. Nur Dogma. Das haben wir, Saul, das ist der religiöse Mensch. Mit frommen Taten. Den Priester holen. Opfern. Aber innen drin ging es ihm nur um das Gewand. Die Position und die Macht. Und wir haben Jonathan, der opfert sein Leben für seine Freunde, die sich verkrochen haben in den Höhlen. Und ich möchte euch sagen, diese Stadt ist voller Frauen. Ist voller Frauen und Kinder, die sich in diese Höhlen, in diesen Löchern verkrochen haben. Hast du Glauben? Dann folge Jonathan. Gott kann es tun. Strecke ich aus. Wir möchten es sehen als Gemeinde. Ihr seid jung. Markus und ich und Sigi, wir sind alt. Ihr seid jung. Gott braucht junge Männer und Frauen, Söhne und Töchter. Bist du bereit, das Opfer auf dir zu nehmen, alles andere herzugeben, alles loszulassen? Es geht nur so, und ihm zu vertrauen. Er kann es machen. Gott kann es tun heute noch. Und die Heiden werden staunen. Wie die Philister. Vater, wir danken dir für dein Wort, denn dein Wort ist ein Fels. Dein Wort ist Brot. Dein Wort ist ein Schwert. Dein Wort ist ein Wasserbad, das uns reinigt von unserer Sünde. Dein Wort ist Leben. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist so viel, das nimmt kein Ende. Dein Wort ist alles. Und wir haben es. Jeder hat es heute Morgen für sich da. Und wenn du keine Bibel hast, ich schenke dir eine Bibel. Wir schenken dir eine Bibel. Nimm die mit, lies die. Lies die. Bitte Gott, dass er spricht zu dir durch den Heiligen Geist. Und durch seinen Geist und durch sein Wort wird er Wunder tun in dein Leben. Höre auf ihn. Er ist dein König. Jesus will dein König sein. Er möchte keinen Saul dazwischen haben. Ob das nun ein Pfarrer, ein Pastor und Priester ist, egal aus welcher Kirche. Er möchte das nicht haben. Er will dein König sein. Er will in dein Leben herrschen. Und wenn er in dein Leben herrscht, ich kann es dir garantieren, ich verspreche es dir, du wirst erst dann leben, wenn du angefangen hast, dir selbst zu sterben. Denn er ist das Leben. Wir preisen dich und beten dich, Herr, und danken dir, Vater, dass du so gut bist. Segne durch deinen Geist. Lass uns nicht los in diese Gemeinde. Wir sind nicht zufrieden, wir sind nicht glücklich, dass die Bude hier voll ist. Das reicht nicht. Wir wollen mehr. Wir sind hungrig und durstig. Matthäus Kapitel 5, nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für die Frauen und Kinder, die sich verkrochen haben in den dunklen, finsteren Löchern dieser Stadt, Herr. Schenk Gnade. Gib uns neue Räume. Gib uns Männer und Frauen, die kommen und beten und dich suchen und sich auf dich verlassen. Wir bitten das, Herr. Du hast gesagt, siehe, ich komme bald. Ja, wir sagen ja, Herr Jesus. Und die Gemeinde sagt, komme bald, Herr Jesus. Schenk, dass wir dabei sind. Herr, unsere Hände am Flug haben, wenn du kommst, und nicht irgendwo herumfliegen, Herr. Schenk du Gnade, wir bitten das in Jesus' Namen.